Ja, biblischer Unterricht umfasst ja 2 Jahre. Wir werden in dieser Zeit oder nehmen in dieser Zeit, wie der Name schon sagt, Geschichten aus der Bibel durch. In der Regel mache ich so, dass ich in ein Jahr im Alten Testament unterwegs bin und ein Jahr im Neuen. Im Alten Testament haben wir die Geschichten, die Gott mit einzelnen Menschen macht, verschiedene Personen. Jetzt hatte ich eine reine Mädelsgruppe, haben wir uns mal ein bisschen mehr auf Frauen angeguckt aus der Bibel. Und im 2. Jahr Neues Testament geht es darum, ja, was Jesus getan hat, als er auf die Erde kam, warum er auf die Erde kam, dass er am Kreuz gestorben ist und ja, was es für Auswirkungen hat, dass Gemeinde entstanden ist und ganz viele Themen, die sich daraus ergeben. Ein Thema der letzten Woche war das Thema Entscheidungen. Entscheidungen treffen. Und das ist letztlich jetzt auch das Thema von dem heutigen Gottesdienst geworden. Und wir hatten uns überlegt, wenn man so darüber nachdenkt, wann man anfängt, Entscheidungen zu treffen. Erstmal als kleine Kinder treffen ja die Eltern die Entscheidungen. Aber jeder, der Kinder hat, weiß, dass sich das sehr bald ändert und die Kinder ihre Entscheidungen selber treffen wollen, sie mitentscheiden wollen. Und das ist eigentlich auch der Prozess, was es heißt, erwachsen zu werden. Ich lerne, Entscheidungen zu treffen. Mehr und mehr. Und wir merken, da haben wir drüber gesprochen, jede Entscheidung hat Auswirkungen, hat Folgen, hat Konsequenzen. Die Entscheidung, was für ein Bonbon ihr heute an der Tür genommen habt, hat noch keine so riesigen Auswirkungen. Aber wenn ihr das Eisbonbon genommen habt, dann knistert das Papier. Und das wäre ganz gut, wenn ihr das jetzt nicht auspackt. Im Anspiel haben wir gesehen, dass es oft gar nicht leicht ist, eine Entscheidung zu treffen. Je größer die Auswahl, desto schwieriger ist die Entscheidung. Und lange nicht jeder ist so ein Entscheidungstyp wie Tabea, die umfangreich informiert ist und reinkommt und sagt, das und das Handy will ich und zack, schnappt sie es und geht wieder raus. Viel öfter sind wir unentschlossen, warten auf die Hilfe anderer, wie Lisa, die sich was empfehlen ließ, was vielleicht alle kaufen. Oder wie Felice, die gerne wollte, dass die Verkäuferin die Handys hinterm Rücken mischt und sie dann einfach per Zufallstreffer eins bekommt. Und manchmal bleiben wir auch unentschlossen und schieben Entscheidungen auf. So wie Merle, die dann letztlich wieder aus dem Laden rausgewandert ist. Wir verharren in Unentschlossenheit. Aber das haben wir auch bei dem Thema besprochen. Keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung, denn dann entscheide ich mich, das zu nehmen, wie es ist. Und zu Leonie und Helena muss ich, glaube ich, nichts sagen. Die haben einfach eine Entscheidung, ja, aufgrund des Aussehens vom Handy getroffen, nicht überlegt, was für eine Funktion es hat, sondern nur, dass es gut aussieht. Aber auch solche Entscheidungen kennen wir. Dass wir uns von irgendwelchen äußerlichen Dingen leiten lassen und nicht gut überlegen, was wir da entschieden haben. Ich möchte heute mit euch einen ganz großen Bogen spannen, vom Alten zum Neuen Testament und anhand einer zentralen Geschichte uns das Thema Entscheidung näher bringen. Die Geschichte ist die Geschichte vom Auszug Israels aus Ägypten. Wir haben hier gleich Bilder. Ich komme gleich, Ilona, noch nicht. Ilona. Wir haben Bilder hier vorne vorbereitet, die euch da ein bisschen mit hineinnehmen. Die haben wir zusammen gemalt in einer, ja, sehr schmierigen Aktion. Haben wir gut gekleckst, aber hat auch Spaß gemacht. Ja, die Familie von Jakob kam damals nach Ägypten. Das waren so die ganz alten Urväter Abraham, Isaac, Jakob. Seine Familie kam durch Josef nach Ägypten. Und zwar, weil in Kanaan, in dem Land, wo sie waren, eine Dürre war und Ägypten von jeher der Ort war, wo es Essen gibt, wo es eine Ernte gibt, da der Nil zuverlässig Wasser bringt und das Land bewässert und mit dem Bewässerungssystem die Felder Wasser bekommen. Und in Ägypten gab es immer noch Brot, auch wenn in allen anderen umgehenden Ländern Trockenheit war. Und so hatte Josef seine Familie nach Ägypten geholt. Allerdings hatte sich die Lage, jetzt muss ich hier gerade gucken, ich habe meine Zettel vertauscht, hatte sich die Lage im Laufe der Zeit verändert. Die Pharaonendynastie hatte gewechselt und das hieß in Ägypten, komplett alles, was vorher war, ist weg und der neue Pharao fängt komplett neu an, neue Gesetze, neue Rechte. Und die Vorzüge, die die Israeliten genossen, also diese Familie Jakobs wurde zu den Israeliten, die sind zu einem Volk geworden in der Zeit, in der sie in Ägypten waren, die hat sich geändert. Sie hatten nicht mehr das bevorzugte Land direkt am Nil, sondern sie bekamen ihre Rechte abgesprochen und der Pharao ging noch weiter, denn er hatte Angst, dass dieses Volk groß und stark sich weiterentwickelt, dass er sie zu Sklaven gemacht hat. Er hat sie zu Arbeitern, also zu unbezahlten Arbeitern in seinen Ziegelbrennwerken gemacht. Und sie mussten für seine Paläste und für seine Pyramiden schuften. Die Sicherheit, die sie gesucht hatten, wurde für sie zur Falle. In dieser Zeit schickt Gott den Mose. Und er sagt zu Mose, ich will, dass du mein Volk in die Freiheit führst. Für die Israeliten war Gott zu der Zeit eigentlich, glaube ich, nicht sehr präsent. Sie wohnten jetzt circa 400 Jahre in Ägypten und in Ägypten herrschte ein ganz anderer Götterkult und ich weiß nicht, inwieweit sie noch an den Gott ihrer Vorfahren gedacht haben. Es war wahrscheinlich irgendwo schon noch im Kopf, aber Gott war für sie nicht da. Er hatte nicht zu ihnen gesprochen, er war nicht präsent. Und nun kommt Mose und sagt, Gott hat gesagt, ich will euch in die Freiheit führen. Und Mose legt sich mit dem Pharao an. Denn Pharao sieht sich als Gott. Und Pharao ist bereit, es auf einen Machtkampf anzukommen zu lassen. Nach 9 heftigen Plagen ist er immer noch nicht bereit, das Volk in die Freiheit ziehen zu lassen. Und nun kommt die Nacht der Entscheidung. Und jetzt kannst du mal das erste Bild hervorziehen. Mose trommelt die Israeliten zusammen und sagte, heute Nacht ist die Nacht der Entscheidung. Heute müsst ihr ganz klar euch überlegen, ob ihr in die Freiheit ziehen wollt. Denn heute Nacht wird es losgehen. Ihr müsst eure Sachen packen. Ihr müsst euch bereithalten. Jede Familie soll ein fehlerloses Lamm schlachten und das Blut auffangen und mit dem Blut die Türrahmen bestreichen. Denn Mose sagt, es wird die letzte Plage kommen über Ägypten. In dieser Nacht wird der Todesengel durch ganz Ägypten gehen und in jedes Haus eindringen und jedes erstgeborene Kind und jedes erstgeborene Tier töten. Und nur, wenn ihr eure Türpfosten mit dem Blut bestrichen habt und darauf vertraut, dass dieser Gott euch in die Freiheit führen wird, wird euer Haus verschont. Die Israeliten machen das und retten ihrer Erstgeburt das Leben. Und in dieser Nacht ziehen sie aus. Hier schlagen wir jetzt einen Bogen zum Neuen Testament. Jesus wird immer wieder als das Lamm Gottes bezeichnet. Wir haben schon in dem ersten Lied gesungen vom Löwe und vom Lamm. Und das ist eine Bezeichnung, die immer wieder für Jesus verwendet wird. Jesus lässt sich töten, um mit seinem Blut einen Türrahmen zu bestreichen. Er bestreicht sozusagen den Türrahmen, der zu seinem Vater führt. Das ist die größte und wichtigste Entscheidung, die wir in unserem Leben überhaupt treffen können. So wie die Israeliten das Angebot nutzten oder es auch verwerfen konnten, so ist es auch für uns. Der Türrahmen ist bereit, durchzugehen in die Freiheit. Aber jetzt überlegen wir uns vielleicht, sind wir denn Sklaven? Ja, ich denke in gewisser Weise schon. Gefangen in Egoismus, beherrscht von Ängsten, auf der Suche nach Sinn und Selbsterlösung, auf der Jagd nach Anerkennung und Wert. Nie reicht es aus. Gebunden durch Beurteilungen anderer. Immer bemüht, mir selber Schutz und Sicherheit zu beschaffen. Das ist Ägypten. Der Nil gibt Sicherheit. Aber der Zustand ist unfrei, versklavt, getrieben, abgewertet. Entscheide ich mich herauszutreten durch den Türrahmen, der in die Freiheit führt. Ich lese eine Stelle aus Petrus, aus dem Neuen Testament. Da heißt es: Denkt daran, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien. Aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Väter geführt haben. Christus hat euch losgekauft, aber nicht mit Geld, sondern mit seinem eigenen kostbaren Blut, das er als unschuldiges, reines Lamm Gottes für uns geopfert hat. Dass er für uns sterben sollte, hatte Gott schon vor der Erschaffung der Welt bestimmt. Aber erst jetzt, in dieser letzten Zeit, ist Christus zu euch gekommen, um euch zu retten. Die Israeliten haben entschieden. Sie sind durch ihre Tür gegangen. Die erste Etappe endet am Roten Meer. Und da sehen wir unser nächstes Bild. So, da lagert das ganze Volk vor dem Meer. Wie geht es jetzt weiter? Welches ist unser Weg? Ägypten ist noch sehr nahe. Und den Ersten wird vielleicht bewusst, was sie getan haben. Wer wird jetzt für Essen sorgen? Wo gehen wir überhaupt hin? Werden wir jetzt nicht alle in den Tod geführt? Ägypten ist noch nahe. Man kann noch zurück. Doch da naht hinten, ich weiß nicht, seht ihr das da oben, die Staubwolke, das Heer des Pharao. Jetzt ist alles verloren. Soll man nicht besser zurück und sich ergeben? Gott stellt das Volk vor die nächste Entscheidung. Er lässt einen Weg durch das Meer entstehen. Hier geht es mit Gott weiter. Zurückgehen heißt vermeintliche Sicherheit, aber Sklaverei. Durch das Meer ziehen, im Vertrauen auf Gott, ins Ungewisse, in die Wüste. Kannst das dritte Bild. Gottes Zusage ist: Ich bin immer bei euch. Und zwar hat er gesagt für das Volk am Tag sichtbar als Wolkensäule und in der Nacht als Feuersäule. Anwesenheit Gottes sichtbar. Vertraut mir. Lasst Ägypten hinter euch. Ich verspreche euch, ins gelobte Land zu bringen. Ich werde für euch sorgen. Derselbe Gott sagt heute zu mir: Mach deine Entscheidung fest. Bekenne dich öffentlich zu mir. Die Taufe ist zum Beispiel so ein sichtbares Bekenntnis zu Gott. So wie eine Eheschließung, das deutlich macht, die zwei gehören zusammen, ist die Taufe das sichtbare Bekenntnis: Ich gehöre zu Gott. Ich lasse mein altes Leben hinter mir. Ich bringe Distanz zwischen mich und Ägypten. Ich beginne etwas Neues. Ein Leben im Vertrauen auf Gott, der mich gemacht hat, der mich kennt und der mir zur Seite steht. Es gibt einen ganz schönen Vers im Hebräer 13, 5b. Da sagt uns derselbe Gott, der als Wolkensäule und als Feuersäule präsent war für die Israeliten: Niemals werde ich euch verlassen. Ich werde für euch sorgen, dass es euch an nichts fehlt. Deshalb können wir voller Vertrauen bekennen: Der Herr hilft mir. Ich brauche mich vor nichts und niemanden zu fürchten. Was kann mir ein Mensch schon tun? Nun beginnt die eigentliche Wüstenwanderung. Und wir brauchen den letzten Vorhang dazu. Jetzt muss ich ein bisschen zusammenrücken, die passen nicht alle hin. Ja. Können das alle sehen? Ihr habt ein bisschen die Wand davor oder geht das? Gut. Nun beginnt die eigentliche Wüstenwanderung. Letztlich 40 Jahre war das Volk unterwegs. Gott hat sich ihnen unterschiedlich gezeigt. Er hat sie versorgt und beschützt. Und sie durften ihn wirklich auf ganz verschiedene Weise kennenlernen. Die Wüste ist unser Leben. Oft nicht einfach. Herausforderungen, Krisen und Durststrecken bleiben nicht aus. Aber Gott ist mit uns unterwegs. Unser Weg führt nicht ins Ungewisse. Ich habe es selbst so erlebt, bisher in meinem Leben und viele andere hier genauso. Es gibt ja immer den Spruch, das Leben ist kein Ponyhof. Aber ich würde sagen, das Leben ist auch kein Park der Gärten. Es ist nicht so, dass es immer rechts und links nach Blumen riecht und schön angelegte Beete da sind und man es einfach genießen und durchwandeln kann. Das Leben ist viel eher wie die Wüste, oft rau und unberechenbar, aber auch mit Oasen und Wasserstellen. Seht ihr das hier vorne? Einmal kam das Wasser aus dem Felsen, als sie es gebraucht haben. Mit Gott durchs Leben zu gehen, gibt dieser ganzen Wanderung einen Sinn. Der Tod ist nicht das tragische Ende des Lebens, sondern die Zusage, bei Gott zu sein. Dem Volk hat er gesagt, ich führe euch in das gelobte Land, in ein Land, in dem dieser bekannte Spruch Milch und Honig fließt. Ins gelobte Land. Unsere Zusage ist, wir werden bei Gott sein. Ganz am Horizont ist die Stadt zu sehen. Glaube beginnt mit einer Entscheidung. Und auch unterwegs mit Gott sind immer wieder Entscheidungen von uns nötig. Will ich es wagen, mit ihm aufzubrechen, durch den Türrahmen in die Freiheit zu gehen? Es ist die wichtigste Entscheidung, die ich in meinem Leben treffen kann. Sie führt mich zu Gott. Wage ich es, mich öffentlich zu meinem Glauben zu bekennen? Am 18. August haben wir eine sehr öffentliche Taufe am Großsander See. Da werden es zwei junge Männer machen, sich öffentlich zu Gott bekennen, sagen, so, jetzt können es alle sehen, ich gehöre dazu. Bleibe ich in seiner Nähe, wenn ich mit ihm unterwegs bin, auf dem Weg durch die Wüste? Manchmal muss der Glaube durch eine Entscheidung erneuert werden. Manchmal merken wir, dass wir auf einmal zurück Richtung Ägypten wandern, dass wir wieder unsere eigene Sicherheit suchen, dass wir den Weg von Gott aus den Augen verlieren. Und egal, was für ein Entscheidungstyp wir sind, man kann sich nicht nicht entscheiden. Denn jede Entscheidung, die wir nicht treffen, ist auch eine Entscheidung. Denn dann bleibt es so, wie es ist. Jesus ermutigt damals seine Zuhörer, die Kosten gut zu überschlagen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Und das möchte ich euch auch ans Herz legen. Denkt an Tabea, sie war gut informiert, als sie ihre Entscheidung traf. So sollen wir das auch tun. Zuversichtlich gute Entscheidungen treffen. Ich möchte euch Gottes Segen dazu wünschen.